Ich habe eine Frage an dich und zwar, wurdest du schon mal in deinem Leben gecancelt?
Nicht, dass ich wüsste, aber im Internet passieren ja manchmal Dinge, die man vielleicht auch nicht mitbekommt.
Ich habe eine kleine Geschichte für dich, weil ich wurde, naja, bei mir war es so.
Du wurdest gecancelt, Dennis.
Na so halb. Naja, also das war so eine der blödesten Sachen, die mir je passiert sind. Ich wurde mal aufs Übelste beleidigt und outgecallt von einem, sagen wir mal, nicht unbekannten YouTuber.
Oh.
Und der Hintergrund war, das war so 2015, ich war beim Jugendradio und habe da so einen Beitrag gemacht über einen Vorfall auf der Gamescom in Köln. Da hat so ein YouTuber so ein Spaßvideo gemacht, da hat er so Frauen auf dieser Messe, da geht's nur um Videospiele, da hat er die so mit anzüglichen Fragen genervt. Und das, da haben Leute gesagt so, boah, geht gar nicht, ist mega sexistisch, die haben da quasi, also...
Geht ja auch nicht.
Ja, war auch nicht so cool, war so quasi Belästigung als Content. Ich habe dann darüber einen Beitrag gemacht, gesagt so, ne, Leute regen sich auf und habe dann den Redakteur vom YouTuber erreicht, der das Ganze ja verantwortet hat und habe gefragt so, hey, was macht ihr da? Und der war aber selber ein recht bekannter YouTuber und war dann am Ende ziemlich sauer über meinen Beitrag, weil er kam da halt auch nicht so gut rüber. Und dann kam dann so ein Video raus, wo da sitzt er mit so anderen bekannten deutschen YouTubern rum, trinkt Schnaps.
Und dann lästern sie so richtig über Dennis Kogel, diesen miesen kleinen.
Der sagt einfach mitten im Video so, ich rede nie wieder mit Dennis Kogel, du dumme F***.
Nein! What? Oh, das ist auf so vielen Ebenen falsch. Oh nein. Oh, wie unangenehm.
Ich fand das so schlimm, weil auf einmal waren dann die Fans von dem bei mir im Postfach und auf Twitter und dann haben die mich angepöbelt, so von wegen, ey, was fällt mir denn ein, ihrem Boy so in den Rücken zu fallen, ne, und so gemein zu dem zu sein. Und ich hatte dann auch echt...
Den Namen kannst du uns natürlich nicht verraten, wer das ist, oder?
Nee. Und dann im Radio war es dann auch total unangenehm, also weil dann waren die Leute in der Redaktion so, hey, we got your back, so, wir wollen uns hinter dich stellen. Und dann aber auch so, aber was genau hast du gemacht? Hast du vielleicht wirklich verkackt? So, und das war so,
Sofort, wenn es Gegenwind gibt, dann fangen die Leute an, das zu hinterfragen und denken, ha, vielleicht gibt es zu der Geschichte doch zwei Seiten.
Mhm. Ja, und das war so, ich war da gerade bei meinen Eltern zu Besuch und hab dann so Mails bekommen und Fragen und ich dachte dann in dem Moment so, scheiße, jetzt läuft wirklich mein ganzes Leben, meine ganze Karriere aus dem Ruder wegen diesem Ding. Und also, Spoiler, tat's halt nicht, so, war auch alles okay und ein paar Jahre später haben, also der YouTuber und ich haben uns auch nochmal ausgesprochen, so, war ein blöder Moment in seinem Leben, so, alles cool,
wow.
So, alles fein, komische Phase und Entschuldigung angenommen, alles cool, so, und ich dachte aber echt so in der Woche so, boah, das ist also diese Cancel Culture und heute erzähle ich eine Geschichte, die so viel krasser ist. Also nicht so ein Baby-Shitstorm wie bei mir, sondern so ein Shitstorm-Tornado. Also eine der ersten, wenn nicht die erste Cancel-Geschichte, die wirklich weltweit für Aufsehen gesorgt hat.
Hi. Ihr hört Browser History, den Podcast, in dem wir euch erzählen, wie das Internet uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ich bin die Magdalena Pulz.
Und ich bin Dennis Kogel. Und heute eine Story in der Luft, in den Blogs, auf Twitter. Die Story eines Falls und einer wundersamen Auferstehung. Die Story, wie das Internet angefangen hat, das Canceln zu lieben und zu fürchten gleichzeitig. Heute geht es bei uns um ein Thema, zu dem du, Magdalena, und bestimmt auch so gut wie alle, die zuhören, eine Meinung haben, nämlich Canceln.
Oh ja, oh ja. Ist ja immer die große Frage, wie weit darf Canceln gehen? Ne? Also was ist eine berechtigte Reaktion? Wann wird es irgendwann ein bisschen zu krass? Wann geht eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Hexenjagd los? Weil der Begriff ja oft auch so politisch missbraucht wird. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Was darf canceln und was muss man canceln? Und welche Dinge werden dann doch nicht gecancelt, obwohl behauptet worden ist, dass es gecancelt worden ist, etc.
Ja, total. Ne? Also weil manchmal gibt es ja einfach, du hast total Mist gemacht und dann kommen Leute und sagen, das war nicht so geil und dann kommen mehr Leute, die sagen, das war übrigens nicht so geil, dann hast du, weiß ich nicht, 10, 15 Leute, die sagen, das war nicht so toll und du denkst, boah, ich werde gecancelt, boah, was soll das, ich darf nichts mehr sagen. So, naja, es war vielleicht einfach, weiß nicht, vielleicht hast du gerade einfach nur ein paar Leute, die gesagt haben, es war nicht so cool. Also ja, es ist kompliziert. Ne? Und um jetzt mal alle ins Boot zu holen, canceln bezeichnet jemanden öffentlich zur Sau machen und dafür zu sorgen, dass es für diese Person irgendwelche ernsten Konsequenzen gibt. Oder vielleicht einfach massive öffentliche Kritik. Und ich glaube, wir könnten jetzt so endlos viele Beispiele von bekannten Cancellations bringen. Also ich denke da an Louis C.K., den Komiker, wo gesagt wurde, na, der masturbiert vor weiblichen Komikerinnen. Johnny Depp und seine ganzen Auseinandersetzungen vor Gericht mit Amber Heard. Kevin Spacey. Und dann natürlich auch unendlich viele PolitikerInnen und Schauspieler und Journalisten und alles Mögliche, die irgendwie Mist gebaut haben. Hast du irgendwie so Lieblings, was ist ja Lieblings oder irgendwie sagen so, ah, das ist meine Lieblings-Cancel-Story. Ah, toll, das war schön. Weiß
ich
nicht.
Boah, ich weiß nicht, ob ich eine Lieblings-Cancel-Story habe. Ich habe immer gehofft, dass irgendwer gecancelt wird, ne? Immer wenn Trump was Neues, Dummes gesagt hat im Wahlkampf 2016, habe ich so gedacht, so ja, jetzt aber, jetzt canceln wir ihn und dann,
doch
dann hat ihn meine Bubble gecancelt, was überhaupt nichts bringt und ja, und auch die Namen, die du genannt hast, ne, da waren die Cancellations ja dann auch oft eher von kurzer Dauer.
Stimmt, ja. Wusstest du eigentlich, woher der Begriff Canceln kommt?
Nein, aber ich bin gespannt.
Der kommt nämlich aus der schwarzen Community in den USA, weil zuerst tauchte Canceln auf 1981 in einem Song namens Your Love is Cancelled von Nile Rodgers und Chic.
Ach.
Ein großartiger Song. So gut, also alle nach diesem Podcast anhören gehen, der ist richtig, richtig gut. Und später, und dann war es sehr, sehr viel populärer, gab es einen Film New Jack City aus dem Jahr 1991, habe ich selber nicht gesehen, aber da ist Wesley Snipes drin und da spielt er den Gangster Nino und da gibt es so eine Szene, da regt sich seine Freundin darüber auf, dass er dauernd Leute umbringt und der schubst sie so weg auf den Tisch und sagt so, cancel that bitch, I'll buy another one. So.
Okay, wowsie.
Ja, und diese Szene wurde dann aber ganz, ganz viel von so Rappern wie 50 Cent zitiert und gesampelt. Die sind dann so, boah, Nino ist so cool. Der ist einfach so ein geiler Typ.
Wow.
So, und von
wir
da...
Wir wollen auch alle so cool sein.
Total, total. So, und von da landete aber der Begriff im Sprachgebrauch von schwarzen US-Amerikanern und dann irgendwann auf Twitter und dann irgendwann in der ganzen Welt. Und das ist so mein Fun-Fact für heute.
Super interessant, dass es schon so alt ist.
Ja, oder? Fand ich erstaunlich. Und seit ein paar Jahren gibt es ja wirklich dann diese endlosen Debatten um die Cancel Culture. Also so, dass im Prinzip so oft gecancelt wird, dass man sich gar nicht traut, überhaupt noch irgendwas zu sagen, weil ansonsten, ne, zack, cancel, Leben ruiniert. Und ich finde es auch krass, wie politisch das inzwischen geworden ist, ne? Weil so rechte Parteien, die lieben ja über die Cancel Culture zu reden, so AfD und Co., da geht es ja immer auch in Reden so um den Kampf gegen die Cancel Culture, die angeblich um sich gegriffen hat. Nichts darf man mehr sagen, so. Finde ich auch nochmal interessant.
Die Gecancelten sind die Unterdrückten quasi in diesem Narrativ.
Ja, das sind die wahren Rebellen. So, also, ich erzähle dir heute die Story von einer echten Cancellation. Und zwar die Geschichte einer gewissen Justine Sacco, die mit einem Tweet wirklich alles falsch gemacht hat, wie dieser Tweet wirklich ihr Leben zerstört hat und wie diese Geschichte den Startschuss gegeben hat für immer wieder neue Cancellations im Internet. Unsere Story startet heute in der Weihnachtszeit im Jahr 2013. Und da ist eine gewisse Justine Sacco und die macht gerade das, was ganz, ganz viele Leute auf der ganzen Welt tun zu der Zeit. Sie ist einfach unterwegs zu ihrer Familie. Für sie ist das ein bisschen komplizierter als für uns beide wahrscheinlich, weil Justine Sacco, die lebt und arbeitet in New York und die Familie, die sie dieses Jahr besuchen will, die lebt aber in Kapstadt in Südafrika. Ist ein bisschen Weg.
Ist ein Stück.
Ist ein Stück. So, Justine, das ist so eine blonde Frau, um die 30, breites Lächeln, sehr professionell. Also ne, so ein Girlboss einfach. Passt auch alles zu ihr, weil sie ist PR-Chefin bei einem großen Medienkonzern, IAC. Heute gehören dem Konzern zum Beispiel die Match Group, also da gehören dann so Apps dazu wie Tinder und diverse Medien sind da dabei, also ein Medienunternehmen. So.
Sorry, ich muss schon so lachen, weil ich weiß, dass sie einen Shitstorm bekommt und sie ist eine PR-Beraterin. Es ist natürlich besonders grausam, okay.
Ja.
Also super professionell, PR-Beraterin, Entschuldigung.
Mhm. So sieht's aus. Und naja, so ein Flug aus New York nach Kapstadt, der ist ja ziemlich lang, so ungefähr 18 Stunden musst du einplanen mit Zwischenstopps. Und Justine, die vertreibt sich dann die Zeit mit Twitter. Das Problem an der ganzen Sache, die ist nicht so gut mit Twitter, so im Twitter-Game. Die hat 170 Follower. Also niemand interessiert sich für sie und ihre Tweets. Und ich sag mal so, es ist jetzt auch kein riesengroßer Verlust für die Welt, weil sie twittert eher so halb gute Witze. Oder nein, eigentlich gar nicht gut. Also sie twittert, die twittert einfach wirklich schlechte Witze. Da gibt's so Perlen wie Weird German Dude, you're in first class, it's 2014, get some deodorant, inner monologue as I inhale BO, thank God for pharmaceuticals.
Okay, es hat so ein bisschen Mean Girl Vibes, ne? Also Sie sagt, komischer deutscher Typ in der ersten Klasse, es ist 2014 Zeit, ein Deo zu bekommen oder irgendwie so ähnlich, oder?
Ja, genau so. Und in London, da ist eine Zwischenlandung, da twittert sie, Chili, Cucumber Sandwiches, bad teeth. Back in London.
Okay.
Ja, so, und in London ist es so von wegen, ahaha, hier haben alle schlechte Zähne. Aha, so lustig.
Ja, natürlich.
Ja, naja, okay. Also, 20. Dezember 2013, Justine Sacco ist kurz vor Boarding ihrer Maschine nach Südafrika und bevor sie in die Maschine steigt und das Handy auf Flugmodus stellt, twittert sie nochmal, und zwar, going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just kidding, I'm white.
Nein!
Also, ich gehe jetzt nach Afrika, hoffentlich kriege ich kein AIDS. Haha, nur Spaß, ich bin ja weiß.
Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich so schockiert bin. Nun gut, ich kann jetzt auch verstehen, warum sie einen Shitstorm bekommen hat.
Yes, wir klären noch nachher auf, wie sie das vielleicht gemeint hat. Aber das ist der Tweet, an dem sich alles entzünden wird. Das Ding ist nur, diese Reaktion, die du hast und die vermutlich jetzt alle Leute haben, gibt es eigentlich gar nicht, weil niemand interessiert sich für diesen Tweet, niemand sieht diesen Tweet. Es sind hier nur so 170 Leute, die ihr folgen und vermutlich sind nicht mal alle echt und nicht alle gucken auf Twitter. Aber irgendjemand unter ihren Followern ist echt und leitet diesen Tweet an einen Journalisten weiter namens Sam Biddle.
Ich ahne Schreckliches.
Ja, Biddle findet diesen Tweet sehr, sehr toll, wirklich fantastisch toll. Denn sowas fällt genau in seinen Aufgabenbereich. Er berichtet für die Webseite ValleyWag über den Mist, den Leute in großen Medienfirmen machen.
Und sie ist große PR-Beraterin.
Und sie ist eine PR-Beraterin bei einer großen Medienfirma. Also setzt dann einen Post auf der Webseite mit dem Titel And now, a funny holiday tweet from IAC's PR-Boss. Also jetzt ein lustiger Feiertagsgruß vom PR-Chef von IAC. Von da nimmt alles seinen Lauf. Also Leute beginnen sich aufzuregen, aber so richtig aufzuregen über Justine Sacco. Und das Krasse ist, sie bekommt davon gar nichts mit, weil...
Sie ist im Flugzeug.
Sie ist im Flugzeug.
Ach, das ist doch so schnell gegangen.
Ja.
Also sie hat getwittert und es ging recht schnell raus an ein Medienhaus.
Paar Stunden später.
Bam, bam, bam. Und so nehmen die Dinge ihren Lauf. Ach, krass.
Ja. Aber sie sitzt ja noch so um die 10 bis 12 Stunden im Flieger und hat ihr Handy aus. Und auf Twitter fängt dann an, der Hashtag #HasJustineLandedYet zu trenden. Also ist Justine schon gelandet.
Oh Gott, die Leute wissen es also auch, dass sie, na klar, sie können ihre Tweets anschauen. Krass, okay.
Hast du das damals mitbekommen, 2013, 2014?
Null, ich hatte da noch kein Twitter. Oder ich war da noch nicht auf Twitter, genauer gesagt.
Das heißt, du warst auch nicht dabei bei den Leuten, die aufgeregt waren, so ein wenig, oh, was wird da sein, wenn die landen?
Die wird gleich was Böses erleben. Ja. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Kann ich mir aber gut vom Internet vorstellen, dass die Leute so sind.
Ja, ja, voll. Ich habe es damals nur so nebenbei mitbekommen. Ich glaube, das war Thema bei uns im Freundeskreis. Ich erinnere mich so ein bisschen so an Schadenfreude und so fiese Vorfreude von wegen, wenn die endlich landet, oh Mann. Ne, also das war dann wirklich so der Main-Character, die Twitter-Protagonistin der Woche. Aber ich würde sagen, lass uns mal hier an der Stelle so einen kurzen Schritt zurücktreten und aufs große Ganze blicken. Weil dieser ganze Moment ist total interessant, finde ich, in der Geschichte des Internets. Und das hat so mit ein paar Sachen zu tun. Also erstens Twitter, ja, Ende 2013, da war Twitter ja noch nicht die Elon Musk-Plattform X, wie das heute ist, sondern das war richtig cool. So, das war so der Ort, wo die Debatten im Netz laufen, wo so die Netzkultur lebt, wo man informiert und unterhalten wird und wo auch so richtige richtige Twitter-Celebrities entstehen, die dann so funny Sachen twittern und irgendwie mit Wortwitz und scharfsinnigen Beobachtungen so richtige Buchdeals zum Teil an Land ziehen. Also ich denke da so an so Leute wie Margarete Stokowski, ganz, ganz tolle Autorin, Kolumnistin, Sophie Passmann, auch tolle Autorin, oder auch so Leute, die einfach coolen Scheiß machen, so Astro Alex, der hat ja dann getwittert. Und dann waren Leute so, boah, der ist im Weltraum und twittert.
Irre, oder? What the fuck?
Ja,
ja, die goldenen Twitter-Jahre, ja, genau.
Tatsächlich muss man da ja auch sagen, Twitter war ja nie so die größte Plattform, aber es war einfach so die Plattform, wo die meisten Leute aus Medien und Netzkultur ihre Zeit verbracht haben. Heute weiß ich nicht. Heute mag ich Twitter oder X nicht mehr. Du, bist du da noch?
Hat sich total verändert. Also ich bin schon noch da, weil es gibt so ein paar Accounts, denen ich folge, ich interessiere mich viel für Film und Fernsehen und da gibt es dann immer Updates und so, dann muss ich irgendwie nicht auf verschiedenen Webseiten gehen, sondern kriege das sozusagen so in so einem Stream durch. Aber es ist halt schon auch immer heftig, weil es super viele, erstens schlechte Memes inzwischen da gibt und mir kaum noch Content angezeigt wird von Privatpersonen. Ja, also es hat sich schon verändert und es ist schon tatsächlich nicht mehr so, wie es 2013 war.
Ja.
Oder auch 2015, 2017. Das war ja alles noch eine Zeit, in der das noch nicht Elon Musk gehört hat und in der Algorithmus noch anders funktioniert.
Genau, ja, voll. Also mir geht's da ähnlich. Ich bin da auch nicht mehr gerne und bin eher so verwirrt über die Dinge, die ich da so sehe. Irgendwann später wurde Twitter ja auch einfach nur Hellside genannt, ne, so die Höllenseite, weil es einfach so eine schlimme Plattform war, wo Leute sich einfach nur dauernd angekackt haben und sich aufgeregt haben so drüber.
Stimmt.
Aber damals war das eben noch nicht so ausgeprägt und 2013 war Twitter, könnte man sagen, echt in so einer Hochphase, da ist auch ständig Neues mit der Plattform passiert. Zuerst war Twitter ja nur Text und dann gab es Bilder und Videos und GIFs und dann konnte man andere User mit Mentions taggen, man konnte Posts retweeten und weiterverbreiten. So, also da passiert immer was Neues und Twitter wird auch immer größer. 2013 hatte Twitter über 200 Millionen NutzerInnen und die haben so 400 Millionen Tweets am Tag geschickt.
Schon viel?
Ja, ist nicht schlecht.
200 Millionen Nutzer?
Ist nicht schlecht.
Ist das jetzt so klein verkauft vorhin, dass da nur so ein paar Medienleute sind, aber es sind schon viele Leute.
Ja, und das wächst vor allem. Und es gab bei vielen Menschen in der Tech-Bubble und so in der Netzkultur-Bubble auch diesen, kann man auch sagen, so vielleicht einen naiven Glauben, dass Twitter so richtig die Welt miteinander connectet, dass die Demokratie und der Austausch fördern und dass Twitter uns auch wirklich zu klügeren, besseren Menschen macht. Also nur so Stichwort arabischer Frühling. Auch da hat es ja eine Rolle gespielt, dass Leute sich auf Twitter vernetzt haben und gepostet haben und protestiert haben und so und auch der Welt kommuniziert haben, was da los ist und so. Was Twitter zu dem Zeitpunkt noch nicht so im Griff hatte und eigentlich würde ich sagen bis heute nicht wirklich im Griff hat, Moderation von Inhalten, klare Regeln, was man posten darf, was nicht und auch so Hilfe für Opfer von groß angelegten Missbrauch und Belästigungskampagnen. Das war auch damals nicht so ausgeprägt. So, also das ist Twitter. Und dann der zweite Aspekt ist die Medienlandschaft damals, weil das war eine crazy Zeit für Online-News. Das war so die große Zeit von jungen Online-News-Seiten. Und genau hier landet dann also Justine Sacco's Tweet, nämlich bei Sam Biddle von Valleywag, einem Gawker-Blog über die Welt der Chefs von großen Medienunternehmen. Und Sam Biddle packt also diesen Tweet aufs Blog, sorgt dann da für Aufmerksamkeit und kurze Zeit später ist das ganze Ding viral. Und auf einmal ist Justine Sacco für ganz, ganz viele Menschen auf der ganzen Welt einfach nur die schlimmste Frau der Welt. Ich habe hier so ein paar Tweets, die ich dir vorlesen kann. Ein paar Zitate. Zum Beispiel schreibt jemand, horribly disgusting, racist as fuck, widerwärtig und einfach scheiße rassistisch.
Ui, ui, ui.
Dann gibt es aber auch Leute, die schreiben, I'm an AIC employee and I don't want Justine Sacco doing any communications on our behalf ever again. Also hier, ich arbeite für IAC und also ich möchte nicht, dass Justine Sacco irgendwie jemals für uns irgendwelche öffentlichen Arbeiten macht. Nein, danke. So.
Da ist sie wieder, die Angst, dass man seine Karriere verliert, von der du auch selbst am Anfang berichtet hast.
Ja, genau. Also tausende Menschen twittern an diesem Punkt ihre Wut und ihre Empörung über Justine Sacco. Mitarbeitende von IAC melden sich beim Unternehmen, sagen, dass sie sich schämen, für so eine Firma zu arbeiten. Es gibt dann auch echt so super viel Häme, auch viele so Gewaltfantasien auch so richtig.
Also man muss ja auch einmal sagen, so, das ist echt ein Tweet, der so auf diese Art und Weise nicht hätte abgesetzt werden sollen. Das ist ja, also es ist wirklich verurteilenswert und so. Aber das stimmt schon, dass das Internet, wenn sie mal einen Bösewicht gefunden haben, dann stürzt man sich auf den.
Ja. Ja, kann man sich so richtig drauf einigen. Und das ist unser Bösewicht heute. Und das geht so 11 Stunden lang, kippt das Internet Hass über Justine Sacco aus und sie kriegt davon nichts mit. Aber dann landet sie endlich in Kapstadt, macht ihr Telefon an und das Erste, was sie sieht, ist so eine SMS von der Bekannten, die schreibt sowas wie, es tut mir so leid, was gerade passiert. Und sie ist so, hä? Okay. Und dann kommen halt diese Notifications und die hören nicht auf. Der ganze Handybildschirm ist voll mit den Notifications. Sie sieht dann noch so einen Text ihrer besten Freundin, die schreibt, dass sie sie sofort anrufen soll und dass Justine Sacco Nummer 1 Trending Topic auf Twitter weltweit ist. Also wirklich, es wird nur noch schlimmer. Die Verwandten in Südafrika haben die Sache nämlich auch mitbekommen. Und die sind super sauer auf sie. Es gibt wohl Leute in der Familie, die sagen, sie hätte Schande über ihre Familie gebracht. Und so, oh nein, so, du bist zu Weihnachten da. Und oh, dann hat sie sich natürlich
professionell ruiniert, privat ruiniert. Oh, es ist unangenehm.
Dann hat sie sich natürlich Hotels gebucht in Südafrika. Und dann drohen die Mitarbeitenden der Hotels zu streiken, falls sie wirklich auftaucht, um da zu übernachten. Die Polizei in Südafrika meldet sich bei ihr in Kapstadt und sagt, Frau Sacco, sorry, wir können jetzt in dieser Situation nicht unbedingt für deine Sicherheit hier bei uns in dem schönen Kapstadt bürgen. Also viel Glück.
Ach krass, wie das eskaliert ist. Ach du Scheiße.
Die Firma ruft natürlich auch an, sagt, wir haben da so ein sehr, sehr ernstes Gespräch, das wir bald mit dir führen möchten. Und Justine Sacco, die PR-Managerin, die sie ist, sie versucht natürlich so ein bisschen Damage Control zu machen, so ein bisschen das Beste draus zu machen. Sie geht zur südafrikanischen Zeitung The Star und entschuldigt sich da öffentlich für ihren Tweet. Aber es ist alles zu spät, so, ne? Sie redet halt mit einer Zeitung.
Das
so.
Kann sie nicht mehr reinholen.
Das kann sie nicht mehr reinholen. Also, ja. Sie wird gefeuert, sie bricht ihren Urlaub ab. Sie kehrt zurück nach New York, aber selbst da verfolgt der Tweet sie weiter, weil Leute erkennen sie sogar auf der Straße.
Boah.
Für Justine ist das der reinste Horror, was da gerade passiert. Sie erzählt dann später, sie kann nicht schlafen, sie muss dauernd weinen, ist komplett desorientiert und hat so das Gefühl, im Leben ergibt nichts mehr Sinn. Und so ein paar Monate, ein halbes Jahr nach diesem Tweet, nimmt sie dann eine Position an als Entwicklungshelferin in Äthiopien und geht einfach weg aus New York.
Ach krass. Und kannst du was darüber erzählen, wie ihre Entschuldigung ausgesehen hat? Also ich meine, wie kann man so einen Tweet rechtfertigen?
Das Absurde ist, Justine Sacco sagt, ihr habt mich da wirklich alle falsch verstanden. Also sie sagt, es tut mir total leid, das war ein Fehler, aber ich habe es eigentlich anders gemeint. Es war eigentlich ironisch gemeint. Ich wollte mich da lustig machen über Leute, die so denken.
Ach so.
Ja, Witze erklären.
Ist das Ja, es ist so ein bisschen glaubhaft, weil sie davor auch schon so super ironisch getwittert hat.
Ja, also ehrlich.
Aber gleichzeitig.
Doch, ich glaub's ihr. Ich glaub's ihr, dass sie das, also dass sie dachte so von wegen, ne, ich twittere wie so jemand, der so denken würde, aber ich mache mich so darüber lustig, ne, so von wegen, haha, ne, so würde eine uninformiertere US-Amerikanerin denken, die nach Südafrika fliegt, aber so bin ich natürlich nicht, so ich mache mich darüber lustig. Und ich verstehe das ja, sie hat ja Familie da und ist ja nicht blöd, also ich bin mir sicher, dass sie aware ist, was AIDS und so angeht und aber das versteht man halt nicht.
Aber sie ändert ihr Leben daraufhin.
Sie ändert ihr Leben und also sie hat das Gefühl, sie muss es auch ändern und es geht so nicht mehr weiter. So, und wir kommen zu Justine nochmal später zurück, aber ich glaube, das, was dann so Ende 2013, Anfang 2014 passiert, ist für heute auch total wichtig, um unser Internet, wie wir es heute kennen, zu verstehen. Justine Sacco wird ja wirklich gecancelt. Die verliert ihren Job. Ihr Ruf ist ruiniert und das in kürzester Zeit. Und das ist ja wirklich auch erschreckend und faszinierend zugleich. Ich finde das faszinierend, weil es ja auch so zeigt, dass kollektive Aktionen im Netz einen wirklichen Einfluss aufs echte Leben haben können. Das hat ja wirklich, also die Leute waren wütend auf Twitter und dann ist in der echten Welt wirklich etwas passiert. So, das gab Konsequenzen. Das ist ja total krass.
Das hat echt Hard Facts geschaffen, ja.
Und gleichzeitig ist es ja auch total erschreckend, weil das zeigt, wie so ein komplett unbekannter Mensch in den Fokus von Social Media geraten kann und innerhalb von kürzester Zeit kann dieser Mensch online komplett zerlegt werden.
Da fragt man sich natürlich auch ein bisschen nach der Verhältnismäßigkeit. Ich meine, es gibt da draußen offene Rechtsradikale, die diese Art von Backlash nicht bekommen. Aber Justine Sacco, die einen dummen Tweet absetzt, der definitiv nicht geht, egal wie er gemeint ist. Aber die, ne, sie muss ihr ganzes Leben neu starten. Das ist natürlich schon interessant.
Ja, total. Und viele Leute fragen sich dann auch so, okay, scheiße, was, wenn mir das jetzt passiert? So, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie, habe ich irgendwie was Dummes getwittert? So, ich glaube, ich habe da zu der Zeit auch nochmal durch meine eigene Timeline gescrollt und geschaut so, okay, habe ich irgendwas Komisches gemacht? So,
was für Witze mache ich eigentlich so?
Aha. Und deswegen passiert da auch wirklich was Wichtiges in der Zeit. Nach diesem Vorfall um Justine Sacco verändert sich auch so richtig der Diskurs über solche Vorfälle im Netz. Zum Beispiel ist Justine Sacco auch so einer der Aufhänger in einem Buch von John Ronson, So You've Been Publicly Shamed. Das ist relativ populär. Da redet er mit unterschiedlichen Menschen, die gecancelt wurden, und zeigt da so eine, ja, so quasi so eine Epidemie des Cancelns auf. Ich habe das Buch gelesen. Er vermischt da so auch einiges. Also viele Beispiele sind da auch einfach so von Leuten, die so richtig, richtig schlechte Dinge gemacht haben. Also zum Beispiel ein Journalist, der Plagiate fabriziert hat.
Oh.
Und nach Justine Sacco beginnen auch Leute vermehrt canceln zu benutzen, wenn ihnen einfach irgendwie widersprochen wird im Internet.
Der Begriff ist überhaupt nicht klar.
Der Begriff ist nicht klar, genau, ne? Also, weil das ist ja nicht canceln, das ist ja einfach Kritik. Also ich verstehe unter canceln, wenn es wirklich krasse Konsequenzen im Leben gibt. Aber du hast ja auch schon gesagt, dann ist ja noch die Frage, also wie groß müssen die Konsequenzen sein? Und was ist gerechtfertigt? Und da finde ich, darüber können wir gleich auch nochmal reden. Aber jetzt nochmal zurück zu unserer Justine Sacco und der Frage, wie diese ganze Geschichte eigentlich endet. Für Justine Sacco endet diese ganze Episode letztendlich in Wohlgefallen.
Oh.
Ja, weil sie zieht sich für eine Weile zurück. Und 2014, da trifft sie sich sogar mit Sam Biddle, also dem Typen, der alles ausgelöst hat sozusagen mit diesem Artikel. Und sie freundet sich mit ihm an.
Nein.
Doch, weil dann merkt Sam Biddle nämlich, die ist ja voll in Ordnung. So, die ist gar nicht so schlimm. Und dann schreibt er einen Artikel über sie, wo er sagt, die ist voll nett und die ist auch gar nicht rassistisch und so. Die ist voll okay. Die hat einfach nur einen richtig dummen Tweet gemacht. Und sie hilft ihm sogar, weil er steckt zu der Zeit selber in einem Shitstorm. Da gibt's so eine Cancellation-Kampagne gegen ihn. Da geht's um rechtsextreme, antifeministische Gamer. Lange Geschichte. Und sie steht ihm dabei.
Wie man in den Wald reinruft.
Ja, genau. Und er schreibt dann einen Artikel, da sagt er, Justine Sacco ist voll in Ordnung, die ist ganz toll. Da schreibt er auch darüber, dass sie ihm einen Rat gibt, wenn man selber im Zentrum von so einem Skandal steht. Sie sagt ihm, don't engage, also antworte einfach gar nicht drauf. Weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist. Also sie ist die PR-Frau, ich bin nur so ein Journalist, ich weiß nicht.
Ich glaube, das gilt bis heute, oder? Also
ja, schon, oder? Weiß nicht. Vielleicht erstmal nicht sofort auf alles schnellstens reagieren, sondern vielleicht irgendwie einmal kurz durchatmen, gucken, okay, was ist da los? So. Danach wandelt sich auch hier wieder so die Meinung über Justine Sacco, und ein paar Jahre später hat sie einen neuen Job, nämlich
PR-Beraterin.
Und zwar bei der Match.com-Gruppe, also Teil von ihrem alten Arbeitgeber IAC.
Ist ja krass. Ist ja richtig krass.
Oder?
Ja, irgendwie ist es schon schön, dass irgendwie nicht ein ganzes Leben zerstört worden ist wegen einem Tweet am Ende des Tages so, sondern dass sie irgendwie da so ganz gut rausgekommen ist, das ist eigentlich schon schön.
Ja, da denke ich auch so, aha, okay, auch hier sieht man, so eine Cancellation ist auch vielleicht nicht das Ende des Lebens, so, ne? Also vielleicht ist das eine schwierige, eine richtig schlimme Phase, aber Leben geht halt weiter. Und es ist aber schon so, also diese ganze Story um Justine Sacco, die ist ja jetzt wirklich über 10 Jahre her, und ich muss da immer wieder dran denken, weil ich finde, da sieht man auch wirklich immer noch viel dran über das Internet. Also so natürlich so das Offensichtliche ist natürlich so eine Warnung an alle, weil so die Dinge, von denen man denkt, dass sie nur ein paar Leute sehen, wenn man irgendwie ins Internet posten, das kann halt durch die ganze Welt gehen. So.
Ja, ja.
Die Story um Justine Sacco, finde ich, zeigt auch die Macht des Netzes, Leute öffentlich zur Sau zu machen, aber so richtig. Das ist krass, weil dazu gehört ja dann auch die Macht des Netzes, Missstände und Fehler öffentlich anzuprangern. Weil manchmal ist das ja auch verdient.
Ja, genau. Also es ist ja auch immer so eine Frage, ne? Diese eine Sache mit dem, hast du irgendwie einen dummen Tweet abgesetzt oder vielleicht auch einfach einen rassistischen Tweet, oder hast du das Leben von jemandem zerstört über mehrere Jahre hinweg durch Missbrauch oder sowas. Das sind ja dann oft die anderen Fälle, die, wenn es ums Canceln geht, genannt werden.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, findest du, das war bei Justine Sacco gerechtfertigt jetzt so im Rückblick?
Auf jeden Fall war es nicht verhältnismäßig. So, ich finde es schon gut, dass Leute outgecallt werden, wenn die irgendwie, ne, sowas twittern. Und dass es auch eine Diskussion dann über den Inhalt gibt und so weiter, ist ja theoretisch schon gut. Aber boah, dass jemand halt in ein anderes Land ziehen muss und seinen Job wechseln muss und sowas, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Ich weiß nicht, was man sonst beruflich, wenn es nicht im Internet rumgehen würde, würde man vielleicht nur abgemahnt werden zum Beispiel. Also, was denkst du, Dennis?
Ja, ich bin mir da auch so unsicher. Also, weil einerseits denke ich mir, naja, könnte man da vielleicht sagen, okay, war ein blöder Witz, kann man sich drüber lustig machen, kann man kritisieren, aber das ist jetzt also, sie hat es nicht so gemeint und einen dummen Tweet darf man machen im Leben, so irgendwie so. Gleichzeitig kann man auch sagen, sie ist PR-Beraterin und dann sorgt sie halt für massiv schlechte PR für ihr Unternehmen, also quasi mit einem Tweet und das ist so, nee, so wollen wir das nicht. Also vielleicht hast du da was missverstanden an deinem Beruf, wenn du das nicht bedenken kannst. Aber jetzt arbeitet sie ja wieder als PR-Beraterin, also vielleicht auch nicht so. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich bin da bei dir. Also die Verhältnismäßigkeit. Vielleicht hätte man jetzt sich nicht so hart über sie aufregen müssen. So ein bisschen lustig machen ist schon okay, aber jetzt vielleicht nicht versuchen, ihr ganzes Leben deswegen zu zerstören. Und vielleicht auch wirklich die Chance zu geben, sich zu entschuldigen und das auch ernst zu nehmen. Also zu sagen, aha, okay, wenn sie da erklärt, dann kann man sagen, aha, okay, verstehe, dummer Move, aber jetzt, okay, alles klar.
Es muss schon auch die Möglichkeit geben, dass man irgendwie zeigen kann, hey, ich habe was verstanden aus der Diskussion und ich würde das nicht nochmal so machen. Ja, finde ich auch. Und interessant finde ich schon auch immer diese Vermischung zwischen privat und professionellem Leben, das im Internet stattfindet, wie du es gerade gesagt hast, ne? Wie weit können wir jemanden auf seinem privaten Twitter-Account für Dinge haftbar machen in seinem beruflichen Leben quasi? Also eine Frage, mit dem sich ja gerade Medienschaffende super viel beschäftigen müssen.
Das ist so hart. Das hat irgendwann bei mir dafür gesorgt, dass ich richtige Hemmungen hatte, wirklich so öffentlich Dinge zu posten, weil ich dann an mich selber den Anspruch anlege, naja, wenn ich irgendwas twittere, dann sollte das ja auch irgendwie recherchiert und faktisch korrekt sein und jetzt, ich kann nicht einfach so eine Meinung raushauen, so haha, bla, sondern das muss ja journalistische Qualität haben und gleichzeitig so, das ist aber schon auch mein Privataccount, aber ich bin da ja unter meinem echten Namen und ich bin ja, also ne, stehe dann ja dafür auch für meine Arbeit und das ist so, das ist voll der Mindfuck und sorgt bei mir dann dafür, also oft, dass ich denke so, oh, also weiß ich nicht, ob ich darüber irgendwas posten möchte, muss das sein, oder?
Super schwierig. Und ich glaube, es ist für alle Leute schwierig, die gegoogelt werden können. Also nicht nur wir Medienschaffende, auch Wissenschaftler können gegoogelt werden, auch Politiker können gegoogelt werden und Politikerinnen und so weiter und so fort. Also ich meine, alle Menschen, deren Namen öffentlich bekannt ist, können halt sofort mit allem, was sie gepostet werden, irgendwie in Verbindung gebracht werden. Ja, man kann bestimmte Dinge privat machen, auf Instagram zum Beispiel. Aber ja, ist ja schon immer so ein bisschen eine echte Frage.
Total.
Und auch zum Beispiel jetzt mit dem Sylt-Video fand ich auch eine interessante Frage.
Ah, das Sylt-Video, ja.
Ging ja auch rum, war definitiv problematisch. Aber auch da gab es die Diskussion, wie weit können, ne, die sind da privat unterwegs, wie weit kann das Effekte haben auf denen ihre Arbeit, ne, dürfen die gefeuert werden, deswegen sofort. Und da war ja auch die eine tatsächlich auch, ich glaube, in einer PR-Firma oder irgendwie sowas oder hat irgendwie, vielleicht war es auch Marketing und da ging das, weil sie dem Markennamen geschadet hat sozusagen.
Es sind immer diese PR-Leute, huh? Immer müssen die komisch.
Die sollten echt aufpassen beim Posten.
Ja, aber also auf jeden Fall können wir festhalten, dass es da viele Nuancen gibt, aber über diese Nuancen wird nach Sacco gar nicht so richtig geredet, sondern Sacco steht da für viele Menschen vor allem aus dem rechten bis rechtsextremen Spektrum auch wirklich für so diesen Beginn der vermeintlichen Cancel Culture, also dieser Bedrohung, dass man wirklich gar nichts mehr sagen darf, auch nicht einen richtig dummen AIDS-Witz ohne online von einem Mob, ja, Hexenjagd und so fertig gemacht zu werden. Und dieses Narrativ ist aber auch ganz schön gefährlich, weil es halt einfach nicht stimmt. Aber mit der Story von Justine Sacco hat es so eine Blaupause bekommen und die wird bis heute verwendet. Das war Browser History über Justine Sacco und den Beginn des Cancelns. Und falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, ihr könnt diesen Podcast natürlich einfach abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Browser History ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Podimo.
Zum Team gehören Tatjana Tameros, Christian Alt, Michael Badlewski, Tristan Lehmann, Juliane Rinne, Maybrit Döge, Laura Schmidt und Joey Fleischhauer.
Wir sind Dennis Kogel
und Magdalena Pulz und wir sagen Tschüss, Servus und bis zum nächsten Mal.